Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 20. August und ich bin Ilonka. Schön, dass ihr reinhört. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Und ich werde euch natürlich die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Heute die restlichen Kapitel aus Esther, Kapitel 8 bis 10. Die Juden dürfen ihren Mördern zuvorkommen. Noch am selben Tag schenkte König Xerxes der Königin Esther das Haus und den Besitz des Judenfeindes Haman. Er ließ Mordekai zu sich rufen, denn Esther hatte ihm berichtet, dass er ihr Pflegevater sei. Der König zog seinen Siegelring, den er Haman wieder abgenommen hatte, von der Hand und überreichte ihn Mordekai. Esther machte Mordekai zum Verwalter von Hamans Besitz. Noch einmal wandte sich Esther an den König. Sie warf sich vor seinem Thron nieder, weinte und flehte ihn an, die Ausführung des Verbrechens zu verhüten, das Haman, ein Nachfahre Agags, gegen die Juden geplant hatte. Der König streckte ihr sein goldenes Zepter entgegen, da stand sie auf und trat vor ihn und sagte: Wenn es dem König recht ist und wenn ich seine Gunst gefunden habe, wenn er mir wohl will und mein Vorschlag ihm gefällt, dann veranlasse der König, dass der Erlass widerrufen wird, den der Agags-Nachkomme Haman, der Sohn von Hammedata, aufgesetzt hat, um die Juden in allen Provinzen des Reiches auszurotten. Ich kann es nicht mit ansehen, wie das Unheil seinen Lauf nimmt und mein eigenes Volk vernichtet wird. König Xerxes antwortete Königin Esther und dem Juden Mordekai: Ich habe Esther den ganzen Besitz Hamans geschenkt und ihn selbst an den Galgen hängen lassen, weil er die Juden vernichten wollte. Aber ein Erlass, der im Namen des Königs abgefasst und mit seinem Siegelring gesiegelt ist, lässt sich nicht zurücknehmen. Ihr könnt jedoch in meinem Namen und unter meinem Siegel eine weitere Verfügung erlassen, um die Juden zu retten. Tut, was ihr für richtig haltet. Mordekai ließ die Schreiber des Königs zusammenrufen. Es war am 23. Tag des dritten Monats, des Monats Sivan, und diktierte ihnen einen Erlass an die Juden im ganzen Reich sowie an die Reichsfürsten und die Statthalter und obersten Beamten aller 127 Provinzen von Indien bis Äthiopien, jeweils in der Schrift und Sprache des betreffenden Landes und auch für die Juden in ihrer eigenen Schrift und Sprache. Der Erlass war im Namen des Königs abgefasst. Er wurde mit dem königlichen Siegel versehen und durch berittene Boten auf den schnellsten Kurierpferden in alle Provinzen geschickt. Er enthielt die Verfügung: Der König erlaubt den Juden in allen Städten seines Reiches, sich zum Schutz ihres Lebens zusammenzutun und alle zu töten, zu vernichten und auszurotten, die ihnen und ihren Frauen und Kindern Gewalt antun wollen, und zwar überall im Reich, wo das vorkommt, unter allen Völkern und in allen Provinzen. Der Besitz ihrer Feinde wird den Juden zur Plünderung freigegeben. Diese Erlaubnis gilt für ein und denselben Tag in allen Provinzen des Reiches, nämlich den 13. Tag des 12. Monats, des Monats Adar. In jeder Provinz sollte dieser Erlass öffentlich bekannt gemacht werden und die Juden sollten sich für diesen Tag rüsten, um sich an ihren Feinden zu rächen. In höchster Eile und auf den besten königlichen Kurierpferden machten sich die Boten mit der Anordnung des Königs auf den Weg. Auch im Palastbezirk von Susa wurde der königliche Erlass bekannt gemacht. Darauf trat Mordekai aus dem Palastbezirk, gekleidet, wie es seiner hohen Stellung entsprach. Er trug ein Gewand in violetter und weißer Farbe, einen Mantel aus feinem weißen Leinen und purpurroten Wollstoff und dazu eine große goldene Krone. Die Bewohner von Susa jubelten ihm zu. Die Juden der Stadt waren von Glück und Freude erfüllt und genossen die Ehre, die ihnen von allen Seiten erwiesen wurde. Auch überall in den Provinzen, in jeder Stadt, in der Erlass des Königs eintraf, herrschte unter den Juden Freude und Jubel, und sie feierten das Ereignis mit Festtagen und fröhlichen Gelagen. Von den Nichtjuden gerieten viele in große Furcht und traten zum Judentum über. Die Juden vernichten ihre Feinde. Es kam der 13. Tag des 12. Monats, des Monats Adar, der Tag, an dem die Anordnungen des königlichen Erlasses ausgeführt werden sollten. Die Feinde der Juden hatten gehofft, an diesem Tag über die Juden triumphieren zu können, aber nun geschah es umgekehrt, dass die Juden über ihre Feinde triumphierten. In allen Städten im Reich des Königs Xerxes, in denen Juden lebten, taten sich diese zusammen und gingen gegen alle vor, die ihnen schaden wollten. Niemand konnte sich gegen sie behaupten, denn alle waren aus Furcht vor den Juden wie gelähmt. Aus Angst vor Mordekai stellten sich die Beamten in den Provinzen, die Reichsfürsten, die Statthalter und die Verwalter der Staatskasse auf die Seite der Juden und unterstützten sie. Denn es war überall bekannt geworden, welche Stellung Mordekai am Königshof einnahm, und seine Macht nahm immer noch zu. Die Juden machten alle ihre Feinde mit dem Schwert nieder und töteten sie. Sie verfuhren mit denen, die ihnen schaden wollten, ganz nach ihrem Wunsch. Im Palastbezirk von Susa erschlugen sie 500 Männer, außerdem die 10 Söhne des Judenfeindes Haman, des Sohnes von Hammedata, Parshandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalja, Aridata, Pamashta, Arisai, Aridai und Vajesata. Doch vergriffen sie sich nicht am Besitz ihrer Feinde. Noch am selben Tag wurde dem König die Zahl der Männer gemeldet, die die Juden im Palastbezirk getötet hatten. Darauf sagte er zu Königin Esther: Allein im Palastbezirk haben die Juden 500 Mann erschlagen, dazu auch die Söhne Hamans. Wie viele werden es da in den Provinzen des Reiches sein? Hast du jetzt noch eine Bitte? Ich will sie dir erfüllen. Esther antwortete: Wenn es dem König recht ist, soll den Juden in Susa auch morgen gestattet sein, was für heute erlaubt war. Und die Leichen der 10 Söhne Hamans sollen öffentlich aufgehängt werden. Der König befahl, so zu verfahren und ließ in Susa einen entsprechenden Erlass bekannt machen. Die Söhne Hamans wurden öffentlich aufgehängt. Die Juden von Susa aber taten sich auch am 14. Tag des Monats zusammen und erschlugen in der Stadt 300 Mann. Sie vergriffen sich jedoch nicht an deren Besitz. Die Juden in den Provinzen des Reiches hatten sich am 13. Tag des Monats zusammengetan, um ihr Leben zu schützen, und 75.000 ihrer Feinde getötet. So verschafften sie sich Ruhe und Sicherheit, aber am Besitz ihrer Feinde vergriffen sie sich nicht. Am 14. Tag des Monats unternahmen sie nichts mehr, sondern feierten ihre Rettung mit festlichen Gelagen. Daher kommt es, dass die Juden in den Städten des Landes den 14. Tag des Monats Adar als Feiertag begehen, festliche Gelage halten und sich gegenseitig auserlesene Speisen zusenden. Die Juden von Susa jedoch waren 2 Tage lang gegen ihre Feinde vorgegangen und feierten erst den 15. Tag des Monats mit Festgelagen. Einsetzung des Purim-Festes. Mordekai schrieb die Ereignisse dieser Tage auf und schickte an alle Juden in allen Provinzen des Königs Xerxes nah und fern einen Brief. Darin ordnete er an, jährlich den 14. und 15. Tag des Monats Adar festlich zu begehen, zur Erinnerung an die Tage, die ihnen Ruhe und Rettung vor ihren Feinden gebracht hatten, und an den Monat, in dem sich ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in Jubel verwandelt hatte. An diesen beiden Tagen sollten die Juden festliche Gelage halten und sich gegenseitig auserlesene Speisen zusenden. Außerdem sollten sie den Armen Geschenke machen. Die Juden folgten der Anordnung Mordekais und begingen von da an Jahr für Jahr das Fest, das sie damals nach ihrer Rettung gefeiert hatten. Weil der Judenfeind Haman die Juden völlig vernichten wollte und zur Bestimmung des entscheidenden Tages das Pur, das ist das Los, geworfen hatte, bekam dieses Fest den Namen Purim. Als der Plan dem König bekannt geworden war, hatte er angeordnet und schriftlich bestätigt, dass die Vernichtung, die Haman den Juden zugedacht hatte, ihn selber treffen sollte und er und seine Söhne an den Galgen gehängt würden. Aufgrund dessen, was sie erlebt hatten und aufgrund von Mordekais Brief, machten die Juden es sich zur Pflicht, jährlich zur selben Zeit und nach festen Regeln diese beiden Tage zu begehen. Auch für ihre Nachkommen und alle Nichtjuden, die sich ihrer Gemeinschaft anschließen würden, sollte dieses Fest zur verbindlichen Einrichtung werden. Für alle Zukunft sollten diese Tage die Erinnerung an das Geschehene wachhalten. Jede jüdische Familie sollte sie begehen, in welcher Provinz und Stadt sie auch lebte. Niemals sollte dieses Fest unter den Juden in Vergessenheit geraten. Königin Esther, die Tochter von Abihail und der Jude Mordekai schrieben noch einen zweiten Brief über das Purimfest und gaben darin verbindliche Anweisungen für die Feier. Der Brief richtete sich an alle Juden in den 127 Provinzen des Königs Xerxes und begann mit einem Friedenswunsch. Seine Absicht war, die Anordnung, die Mordekai und die Königin gegeben hatten, noch einmal zu unterstreichen und die Juden an die von ihnen übernommene Verpflichtung zur Feier des Purimfestes zu erinnern. Diese Verpflichtung umfasste auch das Fasten und Klagen, die dem Festmahl vorangehen sollten. Der Brief Esthers erklärte alle diese Festvorschriften für verbindlich. Sein Wortlaut wurde in einem besonderen Buch aufgezeichnet. Mordekai als Beschützer der Juden. König Xerxes verpflichtete seine Untertanen im gesamten Reich bis hin zu den fernsten Provinzen zu Frondiensten. Seine übrigen Taten, in denen sich seine Macht und Stärke erwies, sind aufgezeichnet in der amtlichen Chronik der Könige von Medien und Persien. Dort ist auch genau beschrieben, zu welcher Stellung er Mordekai erhob. Der Jude Mordekai war der erste Mann direkt nach dem König. Er stand in hohem Ansehen bei den Juden und war bei allen beliebt, weil er für sein Volk sorgte und sich stets für dessen Wohl einsetzte. Wir lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14, die Verse 1 bis 25. Zur Beurteilung des Redens in unbekannten Sprachen, Zungenreden. Bemüht euch also darum, dass euch die Liebe geschenkt wird. Von den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, prophetische Weisungen zu verkünden. Wenn du in unbekannten Sprachen redest, sprichst du nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht dich. Durch die Wirkung des Geistes redest du geheimnisvolle Worte. Wenn du aber prophetische Weisungen empfängst, kannst du sie an andere weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. Wenn jemand in unbekannten Sprachen spricht, hat niemand sonst etwas davon. Wer prophetische Weisungen gibt, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen des Geistes reden könntet, aber noch lieber wäre es mir, ihr alle könntet prophetische Weisungen verkünden. Das hat mehr Gewicht, als in unbekannten Sprachen zu reden. Außer es gibt jemand gleich die Deutung dazu, damit die Gemeinde etwas davon hat. Was nützt es euch, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch komme und in unbekannten Sprachen rede? Ihr habt nur etwas davon, wenn ich euch göttliche Wahrheiten enthülle oder Erkenntnisse bringe oder Weisungen von Gott oder Lehren weitergebe. Denkt an die Musikinstrumente, an die Flöte oder die Harfe. Wenn sich die einzelnen Töne nicht deutlich unterscheiden, ist keine Melodie zu erkennen. Und wenn die Trompete kein klares Signal gibt, wird keiner zu den Waffen greifen. Bei euch ist es genauso. Wenn ihr mit eurer Stimme undeutliche Laute von euch gebt, kann niemand verstehen, was ihr sagt. Ihr sprecht dann in den Wind. Oder denkt an die vielen Sprachen in der Welt. Jedes Volk hat seine eigene. Wenn ich nun die Sprache eines anderen Menschen nicht kenne, kann er sich nicht mit mir verständigen und mir geht es genauso mit ihm. Dasselbe gilt auch für euch. Wenn ihr schon so großen Wert auf die Gaben des Geistes legt, dann bemüht euch um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. An solchen Gaben sollt ihr reich werden. Wer also in unbekannten Sprachen spricht, soll um die Gabe bitten, das Gesprochene auch deuten zu können. Wenn ich in solchen Sprachen rede, betet der Geist, der von mir Besitz ergriffen hat, aber mein Verstand ist untätig und niemand hat etwas davon. Was folgt daraus? Ich will beides tun, mit dem Geist beten und mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist singen und auch mit dem Verstand. Wenn du Gott nur in der Sprache des Geistes rühmst, wie können dann andere, die diese Sprache nicht verstehen, auf dein Gebet mit Amen antworten? Sie wissen ja gar nicht, was du gesagt hast. Die anderen werden nicht in ihrem Glauben gefördert, auch wenn du ein noch so schönes Gebet sprichst. Ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Sprachen des Geistes rede. Aber in der Gemeindeversammlung spreche ich lieber 5 verständliche Sätze, um die anderen im Glauben zu unterweisen, als 10.000 Wörter, die niemand versteht. Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder dem Verstand nach. In der Schlechtigkeit sollt ihr wie kleine Kinder sein, aber im Denken müsst ihr erwachsen sein. Im Buch des Gesetzes heißt es: Ich werde zu diesem Volk in unbekannten Sprachen reden und in fremden Worten, sagt der Herr. Aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Das Reden in Sprachen des Geistes ist also gar nicht für die Glaubenden bestimmt, sondern für die Ungläubigen. Es ist ein Zeichen des Gerichts über ihren Unglauben. Bei den prophetischen Botschaften ist es umgekehrt. Sie sind nicht für die Ungläubigen bestimmt, sondern für die Glaubenden oder die, die zum Glauben kommen sollen. Stellt euch vor, die ganze Gemeinde versammelt sich und alle fangen an, in unbekannten Sprachen zu reden. Wenn nun Neulinge oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch bestimmt für verrückt erklären. Nehmt dagegen an, ihr alle verkündet prophetische Weisungen. Wenn dann ein Neuling, der noch nicht glaubt, hereinkommt, wird ihn alles, was er hört, von seiner Schuld überzeugen. Er wird sich von allen zur Rechenschaft gezogen sehen. Seine geheimen Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, wird Gott anbeten und bekennen: Wahrhaftig, Gott ist mitten unter euch. Aus Psalm 37, die Verse 1 bis 11. Erfahrungen aus einem Leben mit Gott. Von David. Reg dich nicht auf über Menschen, die Gottes Gebote missachten. Und wenn es den Unheilstiftern gut geht, beneide sie nicht. Denn wie das Gras verdorren sie bald, sie welken und gehen ein wie grünes Kraut. Verlass dich auf den Herrn und tu, was recht ist. Dann bleibst du im Land und wohnst in Sicherheit. Suche dein Glück beim Herrn, er wird dir jeden Wunsch erfüllen. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Deine guten Taten macht er sichtbar wie das Licht des Tages und deine Treue lässt er strahlen wie die Mittagssonne. Werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Wenn Menschen, die Böses im Schilde führen, auch noch ständig Erfolg haben, reg dich nicht auf. Lass dich nicht hinreißen zu Wut und Zorn. Ereifere dich nicht, wenn andere Böses tun, sonst tust du am Ende selber Unrecht. Menschen, die sich Gott widersetzen, rottet er aus. Doch alle, die auf ihn hoffen, werden das Land besitzen. Nicht lange mehr, dann sind die Bösen fort, du wirst von ihnen keine Spur mehr finden. Den Armen aber wird das Land gehören und nichts wird fehlen an ihrem Glück. Aus Sprüche 21, die Verse 23 und 24. Wer seinen Mund hält, hält sich Schwierigkeiten vom Hals. Ein überheblicher Spötter tut alles in vermessener Selbstüberschätzung. Soweit die heutige Bibellese. Ich möchte euch heute noch den Wochenspruch für die kommende Woche mitgeben. Der steht in 1. Petrus 5, Vers 5b. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und so wünsche ich euch einen ganz gesegneten Sonntag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch morgen wieder rein, wenn wir weiterlesen. Bis dann. Tschüss.